Ihr Lieben, heute ist ein großartiger Tag, oder? Heute ist der erste Advent. Und neben dem ersten Advent haben wir heute auch eine Taufe. Wisst ihr, ich liebe Taufen. Taufen sind wie Hochzeiten. Wenn Leute auf Partnersuche gehen, dann schaut man sich in den meisten Fällen die Hände an. Entdeckt man einen Ring, dann bedeutet das, dass die Person meistens irgendjemand vergeben ist. Ein Ring macht aber keine Ehe, oder? Ein Ring ist nur das äußere Zeichen einer Ehe. Und stellt euch mal vor, eine Frau oder ein Mann würden, nachdem sie geheiratet haben, nach Hause gehen und diesen Ring nur dann anziehen, wenn besondere Anlässe da sind. Also zum Beispiel ein Eheabend. Oder wenn man ins Kino geht. Oder wenn man essen geht. Also nur in den Momenten, wenn man irgendwie in der Öffentlichkeit ist, dann zieht man diesen Ring an. Also ich glaube, für den Partner, für den anderen Partner, wäre das eine Beleidigung, oder? Wenn man das täte. Der Ring ist mehr als ein Schmuckstück. Er steht für eine Institution, einen Bund, ein Versprechen, was sich hier Menschen gegeben haben. Und das Versprechen, dass man gemeinsam durchs Leben gehen möchte. Und so wie der Ring symbolisch für die Ehe steht, so ist die Taufe ein symbolisches Zeichen für unseren Bund mit Gott. Und so wie der Ehebund das Ende des Singlelebens und den Beginn des Paarlebens markiert, so markiert auch die Taufe das Ende des Lebens ohne Jesus und den Beginn mit Jesus, des Lebens mit Jesus. Schaut, in Römer 6, Vers 4 lesen wir, denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Mit anderen Worten, das alte Leben ist vorbei, es beginnt jetzt ein komplett neues Leben. Und dies führt mich zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. So wie zu einem Ehebund ein ganz klares und festes Ja dazu gehört, so gehört auch zu der Taufe ein klares und deutliches Ja. Wenn man heiratet und kein klares Ja hat, kleine Empfehlung hier am Rande, sollte man nicht heiraten. Man sollte es nicht tun. Es ist zumindest nicht ratsam. Ebenso macht es auch keinen Sinn, sich taufen zu lassen, wenn man kein klares Ja für Jesus hat. Was nützt ein Ehebund ohne ein Versprechen? Als Sarah und ich uns vor 14 Jahren unser Versprechen uns gegenseitig zusprachen, hatte ich noch gar keine Ahnung, worauf ich mich da eigentlich einlasse. Aber ich bin froh, dass ich das Versprechen gegeben habe. Das Versprechen, was Sarah uns vor so vielen Jahren, sind schon einige, gegeben haben, ist der Grund, warum wir immer noch heute gemeinsam durchs Leben gehen. Es ist der Grund, warum wir füreinander da sind. Unsere Hochzeit hat damals öffentlich zum Ausdruck gebracht, was in unseren Herzen passiert ist. Und ähnlich ist es mit der Taufe. Die Taufe bringt öffentlich zum Ausdruck, was in den Herzen von Menschen passiert. Und in der Apostelgeschichte sehen wir eine nette Begegnung zweier Personen, die das illustriert, worum ich heute spreche. Philippus, einer der 12 Jünger, bekam den Auftrag von dem Heiligen Geist, einen Mann zu begleiten, der aus alten Schriften las, der vor einer Person las, das hat er nicht verstanden. Er konnte das nicht deuten, was er gelesen hat. Und Philippus begleitete nun diesen Mann, einen Äthiopier, und sie kamen so ins Gespräch. Folgende Worte las der Äthiopier in Apostelgeschichte 8, 32 bis 33. Und dort liest er, man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scheren kein Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seine Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier las das und er hatte gar keine Ahnung, von wem hier die Rede ist. Wer war diese Person, wer war dieser Mensch, der wie ein Schaf abgeführt wurde und abgeschlachtet wurde? Wer war diese Person, der so ein Unrecht zugefügt wurde? Und es zerriss hier diesen Äthiopier, er hatte gar keine Ahnung, von wem sprechen diese Texte hier? Wer ist diese Person? Und er wollte es wissen. Und in ein Vers weiter, Vers 34 lesen wir, er wendet sich halt diesem Philippus zu und sagt, bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anderen? Wisst ihr, viele religiöse Menschen sind wie dieser Äthiopier. Sie hören eine Menge über Jesus, aber sie verstehen es doch nicht. Sie sind wie manche Kinder, denen man tausendmal das Gleiche sagt, aber die es nicht verstehen. Oder mancher Mann, dem man hundertmal sagt, bring den Müll raus, und auch diese Person versteht das nicht. Hör genau hin, ne, Schatz, ja? Wie viele Weihnachtsgottesdienste wurden schon von Menschen besucht und die ganze Sache mit Jesus hat man nicht verstanden. Es kommt einfach nicht, es rutscht einfach nicht tiefer. Leute verstehen es einfach nicht. Und in unserer Geschichte heißt es dann, ein Vers weiter, Vers 35, da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus Christus. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie lange sich diese beiden Männer unterhielten, wie lange sie unterwegs waren, aber als dem Äthiopier das Evangelium von Jesus erklärt wurde, veränderte sich alles in seinem Leben. Er verstand plötzlich, dass es Jesus war, der wie ein Schaf weggeführt wurde und der abgeschlachtet wurde. Er verstand auf einmal, dass es Jesus war, dem so ein Unrecht zugefügt würde. Er hörte zum ersten Mal in seinem Leben, dass Jesus für seine Sünden ans Kreuz gegangen ist. Und stellt euch mal diesen Moment vor. Der Äthiopier hörte zum ersten Mal, dass es einen Mann gab, der so eine Liebe für ihn hat, dass er zu so etwas bereit war. Und dann er erkannte, Jesus ist nicht nur irgendein Mensch, irgendeine Person, Jesus ist der Sohn Gottes. Und folgender Gedanke kam mir, als Schatzmeister von der Königin von Äthiopien, er war ein Schatzmeister, er war derjenige, der über das ganze Geld der Königin von Äthiopien gesetzt war und der es verwaltet hat. Und als dieser Schatzmeister hatte er es mit Geld zu tun. Und er wusste, wer Geld hat, der hat Macht. Hier ist jemand, erkannte er, der seine ganze Macht aufgegeben hat und für ihn ans Kreuz gegangen ist. Hier ist jemand, der nicht bezahlt wurde, um ans Kreuz zu gehen. Hier ist jemand, der mit seinem Leben bezahlt hat, damit dieser Äthiopier Sündenvergebung bekommt, eine Beziehung zum Vater haben kann. Und die Reaktion spricht Bände, die dieser Äthiopier hatte. Schaut mal, er hörte, sie waren unterwegs, er kannte Philippus nicht und Philippus erklärte es ihm und er hörte plötzlich das Evangelium, er erkannte es plötzlich und jetzt reagierte er, er sagt, Mensch, das gibt's ja gar nicht. Und dann sehen wir in Apostelgeschichte 8,36, schaut, als sie nun im Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Sag mal, spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Der Äthiopier verstand nicht nur das Evangelium, er wollte es jetzt demonstrieren, dass dass er sich mit Jesus hier identifiziert. Er verstand, Jesus identifizierte sich durch das, was er am Kreuz getan hat, mit ihm, mit seinem Leben. Und er wollte sich jetzt durch die Taufe mit Jesus identifizieren, mit dem, was Jesus für ihn getan hat. Schaut, erinnert euch, Römer 6, Vers 4. Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Amen. Das heißt, das alte Leben ist vorbei. Durch die Taufe symbolisieren wir, wenn wir gleich ins Wasser gehen und die Täuflinge ins Wasser bringen, heißt das, altes Leben ist vorbei und die Leute kommen raus und jetzt beginnt ein neues Leben mit Jesus Christus. Halleluja. Aber wie sieht dieses neue Leben aus, ihr Lieben? Schaut, vor einiger Zeit oder vor kurzer Zeit, wo wir unsere neue Wohnung, in die wir jetzt eingezogen sind, zum ersten Mal besichtigt haben, hatten wir die Gelegenheit, uns den Garten anzuschauen. Und bei dem benachbarten Garten sahen wir Sonnenblumen. Ganz groß gewachsene Sonnenblumen. Wunderschön. Wisst ihr, warum Sonnenblumen Sonnenblumen heißen? Sonnenblumen heißen Sonnenblumen, weil sie sich immer der Sonne zuwenden. Wenn die Sonne im Osten aufgeht, schauen die Sonnenblumen in Richtung Osten. Wenn die Sonne im Westen runtergeht, schauen die Sonnenblumen in Richtung Westen. Die Sonnenblumen verfolgen also immer die ganze Zeit die Sonne. Die Sonnenblumen werfen viel Frucht ab und sie wachsen. Warum? Weil sie immer der Sonne zugewandt sind. Amen. Und genau so ist es auch, wenn wir uns auf den Sohn ausrichten, so wie die Sonnenblumen auf die Sonne, so wird auch unser Leben verwandelt werden. So wird auch unser Leben Frucht hervorbringen. Und es genügt nicht den Sonnenblumen, ab und zu sich der Sonne zuzuwenden. Dann entsteht keine Frucht, die Sonnenblumen gehen ein. Und genauso reicht es nicht, wenn wir ab und zu mit Jesus zu tun haben. Wenn wir uns ab und zu mal Gott nähern. Sondern erst, wenn wir anfangen, uns komplett auf Gott, auf Jesus auszurichten, wird unser Leben, werden wir wachsen, wird unser Leben verändert und werden wir Frucht hervorbringen. Amen. Und genau das, diese Entscheidung habt ihr für euch gefällt, ihr Täuflinge, Miel und Volker. Und wir freuen uns so sehr mit euch und für euch, dass ihr es heute genauso wie dieser Äthiopier. Wo ist Wasser? Da ist Wasser. Was spricht dagegen, dass wir getauft werden? Nichts spricht dagegen. Wir taufen euch gleich. Amen.